Hallo und herzlich willkommen zum Studienkompass-Podcast Gönn dir Zukunft. Wir sind
Josi
und Jule, Mitarbeiterinnen im Studienkompass. Der Studienkompass ist ein bundesweites Stipendienprogramm zur Studien- und Berufsorientierung, das sich vor allem an Schülerinnen und Schüler richtet, deren Eltern nicht studiert haben. In unserem Podcast sprechen wir über Themen, die vor allem für Schule, Studium und Ausbildung wichtig sind und wollen euch Kompetenzen vermitteln, die für eure berufliche Zukunft hilfreich sein können.
Wenn wir den Begriff Kommunikation hören, dann denken wir häufig an Tätigkeiten wie Sprechen, Reden, Plaudern. Wir verbinden mit der Kommunikation zwei oder mehr Menschen, die sich nett unterhalten. Aber Kommunikation ist und kann so viel mehr. Wir kommunizieren täglich und eigentlich ständig, denn die Kommunikation ist vereinfacht gesagt der Austausch von Informationen zwischen mindestens zwei Lebewesen. Begriffe wie nonverbale und verbale Kommunikation sind bestimmt niemandem fremd und auch den Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, müsste jede Schülerin, jeder Schüler mindestens einmal im Schulleben gehört haben. Eine lange theoretische Abhandlung über Kommunikation hatten wir in dem Podcast nicht vorgesehen. Weil das Thema in unserer Gesellschaft sehr zentral ist und bei Bewerbung häufig Kommunikationskompetenzen als Grundvoraussetzung angegeben werden, möchten wir in dieser Folge einen Blick werfen auf den Unterschied der professionellen und privaten Kommunikation, Kommunikationsstrategien, die unseren Alltag stressfreier machen können, und was wir dann eigentlich unter Kommunikationskompetenz verstehen sollten. Die Kommunikationswissenschaft ist ein riesiges Forschungsfeld und sehr interdisziplinär aufgebaut. Es gibt viele unterschiedliche Studiengänge, die sich sehr umfangreich mit der Kommunikationswissenschaft beschäftigen oder Teile integrieren, wie beispielsweise in der Psychologie, Erziehungswissenschaft, aber auch in der Wirtschaftswissenschaft. Ein ausführlicher Input zu dem Thema würde Stunden dauern. Dann müssten wir eine eigene Reihe an Podcast-Folgen erstellen, um der Kommunikationswissenschaft gerecht zu werden. Dennoch wollen wir einen kurzen Abriss zu einem der bekanntesten Modelle machen, von dessen Vertreter ihr sicherlich schon einmal gehört habt. Friedemann Schulz von Thun. Schulz von Thun ist einer der bekanntesten deutschen Kommunikationswissenschaftler und Psychologieprofessoren, der bis 2009 an der Uni Hamburg gelehrt hat und das Schulz von Thun Institut für Kommunikation gegründet hat. In den 80er Jahren hat Schulz von Thun das bekannte Vier-Seiten-Modell bzw. den Kommunikationsquadranten entwickelt. Demnach kann eine Nachricht auf vier verschiedenen Ebenen bzw. Botschaften gesendet werden. Auf der Sachebene, also worüber will ich informieren? Als Selbstkundgabe, was will ich über mich preisgeben? Auf der Beziehungsseite, was halte ich von meinem Gegenüber? Oder auf der Appellseite, was ich von meinem Gegenüber verlange? Der Empfänger kann die Nachricht ebenfalls mit diesen vier Ohren hören und verarbeiten. Daher ist eine klare verbale Kommunikationsstrategie sehr wichtig, um Missverständnissen vorzubeugen. Herausforderungen hierbei können sein, dass Informationen auf der Sachebene so klar und verständlich kommuniziert werden sollten wie möglich.
Ja, also vielleicht gebe ich da mal ein Beispiel. Und zwar könnte man jetzt sagen, ich rede über ein Buch. Und eigentlich will ich sagen, was kostet, aber ich rede ganz viel drumherum. Zum Beispiel, ja, es gibt dieses Buch, es ist neu erschienen, es hat so und so viele Seiten, der Autor ist ganz toll, hat schon Preise gewonnen und das Buch kostet 9,99 Euro. Und eigentlich ist ja die Information, die ich geben will, nur, das Buch kostet 9,99 Euro. Und auf das sollte ich mich dann auch beschränken, wenn ich diese Nachricht rüberbringen möchte.
Genau, danke Jule. Als Selbstkundgabe sind Informationen gemeint, die wir über uns explizit über Ich-Botschaften weitergeben oder implizit über Gefühle, Werte oder Bedürfnisse, anhand derer sich der Empfänger ein Bild von seinem Gegenüber machen kann.
Da kann man als Beispiel sagen, ich habe Hunger, ich möchte Meeresbiologie studieren, also immer quasi aus meiner Sicht die Dinge darstellen und nicht sagen irgendwie, hat noch jemand Hunger, wollen wir eine Pizza essen gehen, sondern konkret sagen, ich habe Hunger, deswegen möchte ich jetzt was essen.
Genau. Auf der Beziehungsebene zeigt der Sender dem Empfänger, was er von ihm hält und wie er zu ihm steht. Daraufhin kann sich der Empfänger wertgeschätzt oder abgelehnt fühlen. Gestik, Mimik und Tonfall fallen hier sehr stark ins Gewicht.
Ja, also zum Beispiel könnte ich sagen zu meinem besten Kumpel, du bist mein bester Freund. Das klingt total sachlich und macht in dem Fall nicht so viel Sinn. Deswegen würde ich das hier natürlich viel netter sagen wollen und viel emotionaler. Und würde sagen, du bist mein bester Freund. Oder anders gesagt, wenn man was eher Negatives sagt, ich zu jemandem sage, du bist blöd, dann ist das schon mal nicht so schön. Aber man kann dem natürlich noch mehr Nachdruck verleihen, indem man das emotionaler sagt, du bist voll blöd oder sowas in der Art.
Genau, in dem Fall weiß dann dein bester Kumpel, was du von ihm hältst. Auf der Appellebene äußert der Sender Wünsche, Appelle oder Handlungsanweisungen an den Empfänger. Die richtige Wortwahl ist hier häufig eine große Herausforderung, damit der Empfänger sich nicht angegriffen fühlt.
Ja, also bei der Appellebene zum Beispiel gibt es was ja auch häufiger vorkommt, man ist in seinem Zimmer und die Mutter oder der Vater kommt rein und sagt, dein Zimmer ist sehr unordentlich. Das Kind sagt dann, ja, Mann, chill doch mal. Und der Satz von Mutter oder Vater kann in dem Fall eine reine Sachinformation sein, also einfach eine Feststellung, dass das Zimmer unordentlich ist. Aber das Kind kann das ganz anders verstehen, nämlich als Appell, das Zimmer aufzuräumen. Also wenn man sagt, boah, dein Zimmer ist wieder voll unordentlich, dann kommt das natürlich schon etwas genervt darüber und man denkt sich, ja, okay, schon wieder, anscheinend muss ich aufräumen. Und da ist das eben, was Josi auch schon angesprochen hat, es gibt immer verschiedene Empfänger und Sender und man empfängt oder sendet mit unterschiedlichen Mündern und auch Ohren. Also und dessen muss man sich bewusst sein, dass es da einfach unterschiedliche Ebenen gibt.
Genau, und in dem Fall könnte dann einfach der Vater oder die Mutter sagen, räum doch bitte dein Zimmer auf. Dann ist der Appell auch eindeutiger als dein Zimmer ist sehr unordentlich. Wer sich jetzt hier angesprochen fühlt, kann ja mal mit seinen Eltern reden. Genau, also eine eindeutige Kommunikation ist von Vorteil, um Missverständnissen vorzubeugen und zum Beispiel so verstärkt auch auf Ich-Botschaften setzen. Oder einfach mal auf seinen Tonfall zu achten, denn auch wie meine Mutter immer gesagt hat, der Ton macht die Musik.
Genau, darauf kommen wir später auch noch ein bisschen eingehender zu sprechen, wie man gut kommuniziert, dass das rüberkommt, was man auch sagen möchte und sich der andere nicht angegriffen fühlt.
Die Fähigkeit zur Kommunikation beziehungsweise die Fähigkeit, Informationen auszutauschen, ist eine der grundlegenden Fähigkeiten von Lebewesen. Und jetzt sage ich bewusst Lebewesen, denn mittlerweile sind sich auch viele Forscher einig, dass zum Beispiel Bäume miteinander kommunizieren und ein Gedächtnis haben. So spielen Pilze zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle, die den Bäumen ein feines Wurzelsystem zur Verfügung stellen, mithilfe dessen die Bäume Informationen untereinander austauschen können. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie quasi die weltweite Internetverbindung, was ja auch ein feines Netzwerk ist zwischen den einzelnen Servern und Computern und die Informationen ausgetauscht werden. Aber wir wollten ja auch eigentlich beim Menschen bleiben und hier sprechen wir häufig von der Kommunikationsfähigkeit, Kommunikationskompetenz oder auch kommunikative Kompetenz und diese ist ebenso ein breites Feld wie die Kommunikationswissenschaft. Sie ist vernetzt mit vielen anderen Kompetenzfeldern und nicht klar abzugrenzen. So zum Beispiel die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, die eben auch Überschneidung mit der Kommunikationskompetenz hat. Denn wenn es zu einem Konflikt kommt, ist es sehr wichtig, bewusst und überlegt zu kommunizieren. Habe ich zum Beispiel einen Streit mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund, dann kann ich den Konflikt sicherlich besser auflösen, wenn ich überlegt und bewusst agiere, als wenn ich aggressiv rufe, du bist blöd oder das ist deine Schuld. Ebenso überschneidet sich die kommunikative Kompetenz mit der Empathie, also der Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden und sich in andere Lebewesen hineinzuversetzen. Empfinde ich Mitgefühl für meinen Gegenüber, weil dieser weint oder traurig ist, kann ich verbal oder nonverbal kommunizieren. Verbal durch Sätze wie ich fühle mit dir, kann ich dir helfen, oder nonverbal durch mitfühlende Mimik oder Berührungen. Vieles lernen wir intuitiv im Laufe unserer Entwicklung. Als Menschen wachsen wir in einer Gemeinschaft auf und pflegen in einem Kulturkreis ähnliche kommunikative Werte. In der Schule ist die Kommunikationskompetenz sehr stark mit der Möglichkeit der Partizipation, also der Teilhabe am Geschehen, verbunden. Entsprechend der Serviceagentur ganztägiges Lernen sollen Schülerinnen und Schüler lernen, sich mündlich und schriftlich verständlich auszudrücken, einander zuzuhören, im Gespräch aufeinander einzugehen, die eigene Meinung äußern, andere Meinungen respektieren, Inhalte mündlich und schriftlich sachgerecht und adressatenbezogen zu präsentieren, vor einer großen Gruppe zu sprechen oder Verfahren der Gesprächsorganisation einzuhalten, wie zum Beispiel bei Diskussionen oder bei sogenannten Klassenräten oder Schülersprecherräten. Aber wie ihr alle wisst, reden wir mit unseren Freundinnen oder in der Familie anders als mit Lehrkräften oder später dann mit Dozenten oder Arbeitgebern. Worauf sollte man da achten? Und worauf achten auch Führungskräfte oder Personalverantwortliche in Vorstellungsgesprächen hinsichtlich der Kommunikation? Jule, du hast dich doch ausführlicher mit dem Thema beschäftigt. Hast du da ein paar Tipps für uns?
Ja, Josi, also erstmal muss ich, glaube ich, sagen, dass uns allen sicherlich schon mal aufgefallen ist, dass wir mit unseren Freunden und unserer Familie ganz anders reden als zum Beispiel mit Lehrern, Dozenten an der Uni oder Arbeitgebern. Unsere private Kommunikation ist nämlich sehr stark abhängig von Sympathie und Antipathie. Also kann ich jemanden leiden oder nicht? Und das kann ich im privaten Bereich auch entscheiden, mit wem ich dann spreche. Und diese Kommunikation ist meist spontan, weniger zielgerichtet und hängt auch sehr von unserer momentanen Gefühlslage und unserem Wohlbefinden ab. Also Freunden und Familie sagt man schneller mal, dass es einem nicht gut geht oder man sich über eine Sache besonders freut. Man tauscht sich also mehr über Gefühle aus und redet weniger über Sachthemen. Gleichzeitig ist auch die Art der Sprache, die wir gegenüber uns vertrauten Personen benutzen, eine ganz andere als im professionellen Kontext. Das heißt, wir reden auch gerne mal im Dialekt oder benutzen Umgangssprache oder eine verkürzte Sprache. Also wenn wir da so ein bisschen vor uns hin nuscheln, dann verstehen uns unsere Freunde wahrscheinlich schon. Woanders könnte das ein bisschen schwierig werden. Die professionelle Kommunikation hingegen sollte eher unabhängig von Sympathie und Antipathie sein, denn man arbeitet halt mit Kollegen zusammen, die sind einem gegeben, die kann man sich nicht aussuchen unbedingt. Und deswegen sollte man da die Kommunikation weniger davon abhängig machen, ob man die Person leiden kann oder nicht. Und bei denen werden wir auch weniger unsere aktuelle Stimmungslage vermitteln. Wenn man sich gut kennt, kann das schon mal vorkommen, aber ansonsten bleibt man da eben auf einer professionellen Ebene. Und diese Kommunikation ist auch zielgerichteter und reflektierter. Also wir denken eher mal drüber nach, was wir sagen und platzen nicht so mit unseren Gefühlen heraus. Hier sollten wir auch klar und in deutlicher Sprache herüberbringen, was wir sagen möchten. Also auch nicht im Dialekt sprechen zum Beispiel.
Da fällt mir ein, früher als ich ein Kind war, ich komme ja aus Berlin. Und natürlich war das ja auch total cool als Kind oder als Teenager super krass zu Berlinern. Und mein Vater hat dann immer zu mir gesagt, Josi, wenn du Berlinerst, dann findest du später keinen Job. Also auch hier musste ich dann sehr stark immer darauf achten, dass ich in der Schule und später natürlich auch im Studium und Job das Berlinern mir nicht angewöhne. Und ja, es hat zum Glück funktioniert. Und vielleicht auch einen kleinen Gruß nach Süddeutschland. Dort hatte ich dann die Erfahrung gemacht, dass ich glaube, sehr viele süddeutsche Bürgerinnen und Bürger denken, dass wir sie verstehen aus dem Norden, aber das tun wir nicht, jedenfalls nicht so gut. Und das heißt, achtet einfach zukünftig darauf, dass wenn derjenige euch gegenüber kein Dialekt spricht, dass ihr dann halt auch versucht, etwas Hochdeutscher zu reden. Genau, das ist mir gerade dazu eingefallen.
Ja, ich hatte eine ähnliche Sache in der Schule, und zwar meine Deutschlehrerin, die hat auch immer gesagt, dass wir in der Schule nicht Berlinern dürfen, um wirklich uns das Hochdeutsch anzutrainieren. Und ja, manch einem fiel das dann doch recht schwer. Aber ich fand das eine gute Ansage, weil später eben im Berufsleben ist es einfach nicht so angesagt. Ja, und es gibt tatsächlich auch wirklich Instrumente, die man an die Hand nehmen kann, um erfolgreich professionelle Gespräche zu führen und diese dann ganz gezielt für seine Zwecke einzusetzen. Und nicht jeder Mensch kann automatisch gut kommunizieren, aber man kann das lernen. Und ein Feld, wo diese Instrumente zur erfolgreichen Gesprächsführung sehr wichtig sind, sind zum Beispiel Vorstellungsgespräche. Hier muss man das Gegenüber von sich überzeugen und sich auch gut verkaufen können. Den meisten Menschen ist ein natürliches Talent zur Selbstvermarktung nicht unbedingt gegeben. Und oft ist es ja in anderen Zusammenhängen auch nicht wirklich erwünscht, sich selbst immer in das beste Licht zu rücken. Aber in einem Vorstellungsgespräch bringt es einem, wenn es gut läuft, den angestrebten Job, was man ja möchte. Und theoretisch weiß ja die Führungskraft schon, nachdem sie die Bewerbung gelesen hat, welche bisherigen akademischen oder auch beruflichen Stationen der Bewerber oder die Bewerberin bisher durchlaufen hat und welche Motivation und sogenannte Hard Skills er oder sie mitbringt. Warum muss man dann eigentlich noch dieses Vorstellungsgespräch führen? Ja, und hier geht es natürlich darum, die Persönlichkeit des Bewerbers, der Bewerberin kennenzulernen. Und hierbei geht es in erster Linie auch darum, wie die Person kommuniziert. Wenn wir hier wieder die vier Ebenen aus dem Modell von Schulz von Thun betrachten, geht es um folgende Botschaften. Also auf der Sachebene solltest du vermitteln, dass du dein erlerntes Wissen auch anwenden kannst. Wenn also dein Gegenüber dich fragt, wie du auf eine bestimmte Situation, zum Beispiel ein technisches Problem oder eine Kundenbeschwerde reagieren würdest, kannst du hier zeigen, wie gut du deine erworbenen Fähigkeiten im Job einsetzen kannst. Außerdem kannst du auf dieser Ebene auch zeigen, dass du dir Wissen über das Unternehmen angeeignet hast und dass du strukturiert und zielorientiert kommunizieren kannst, was bei der Zusammenarbeit natürlich ein sehr wichtiger Aspekt ist. Bei der Selbstkundgabe stellst du deine guten Eigenschaften in den Vordergrund. Dabei solltest du natürlich auch immer im Blick haben, welche deiner Eigenschaften auch besonders vorteilhaft für den Arbeitgeber ist. Pünktlichkeit, gute Umgangsformen und angemessene Kleidung vermitteln sofort einen guten Eindruck. Also das nimmt der Personaler oder die Führungskraft, die dich interviewt, ja sofort wahr. Bist du pünktlich zum Gespräch gekommen, hast du dich vorgestellt und trägst du eben die angemessene Kleidung für diese Firma. Aber vielleicht sind für diesen speziellen Arbeitgeber auch Flexibilität, Neugier, Offenheit oder andere Charaktereigenschaften ganz besonders erwünscht, dann versuche dies im Zusammenhang mit deiner Persönlichkeit auch deutlich zu machen. Auf der Beziehungsebene sollte vermittelt werden, dass du dich wohlfühlst, in ein gutes Gespräch kommst und dein Gegenüber respektierst. Stelle so auch Fragen zum Unternehmen, denn du möchtest ja auch wissen, ob du dich hier als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sehen kannst und ob dir die Arbeitsbedingungen auch gefallen. Beide Seiten sind hier als durchaus gleichwertige Geschäftspartner zu betrachten, die zu einem guten Ziel kommen wollen. Auf der Appellebene stellst du klar heraus, auch wenn du in dem Moment von der Entscheidung deines Gegenübers abhängig bist, dass du dich als potenziellen neuen Mitarbeiter dieser Firma siehst. Und du vermittelst, was das Unternehmen mit deiner Einstellung gewinnen kann. Du richtest also wirklich einen Appell an das Unternehmen. Stellen Sie mich zu guten Konditionen ein, mit einem guten Gehalt, einem guten Urlaubspensum vielleicht, denn ich bin es wert und für diesen Job geeignet. Und nur wenn du selbst auch daran glaubst, kannst du das auf der nonverbalen und der verbalen Ebene auch überzeugend herüberbringen. Schadet nicht, so eine Situation zum Beispiel auch mal mit Freunden oder den Eltern zu üben, wenn man dann einfach auch schon so gewisse Formeln und Sätze parat hat, die man in einem solchen Gespräch, wo man ja doch meist sehr aufgeregt ist, relativ nonchalant dann vielleicht rüberbringen kann. Man sieht also schon an diesem Beispiel des Vorstellungsgesprächs, wie wichtig das Kommunikationsverhalten im professionellen Kontext ist.
Ja, ich hatte einmal ein Vorstellungsgespräch, das schon lange Zeit her. Da war ich natürlich auch sehr nervös. Ich musste erst was vorstellen und zum Abschluss wurde ich dann gefragt, ob ich noch Fragen habe. Und da hatte ich dann ein Thema, da wollte ich dann, glaube ich, so wissen, wie denn so das, also das Klima, sagt man, also die Atmosphäre zwischen den Menschen, wie das so in dem Unternehmen ist, ob das sehr freundschaftlich ist oder sehr streng und auch die Hierarchien da sehr deutlich sind. Das ist ja natürlich auch eine Frage, die irgendwie sehr persönlich sein kann. Und ich war sehr noch jünger und nervöser. Und anstatt ich halt eine klare Frage stelle, habe ich dann erstmal so um den heißen Brei geredet und mich selbst total, ja, also habe ich, wie gesagt, bin ich sehr, habe ich irgendwie den Satz nicht so richtig vervollständigen können. Und dadurch war dem Gegenüber auch nicht so richtig klar, worauf ich denn hinaus möchte. Ja, im Nachgang habe ich natürlich dann gewusst, dass ich keine Zusage kriegen werde. Aber ich habe natürlich auch für mich gelernt. Also dann hatte ich mir vorgenommen für die künftigen Gespräche, dass ich, wenn ich Fragen habe, diese klarstelle und sehr schnell deutlich mache, worauf ich denn hinaus möchte.
Ja, ich glaube auch, dass man natürlich also je mehr Vorstellungsgespräche man hat, desto besser wird man auch. Es ist auch quasi wie eine Übung, weil sie natürlich meist einen ähnlichen Verlauf haben. Aber was auch hilft, ist immer, sich gut vorzubereiten. Also auch vielleicht Fragen schon vorzubereiten, weil das immer auch Interesse signalisiert. Und also ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, dass ich immer sehr verschüchtert in Vorstellungsgespräche gegangen bin. Meistens wurde es dann im Verlaufe besser. Und dann ist es eben auch so, wenn man sich wohlfühlt, wenn gegenüber vielleicht auch nett ist und einen mitnimmt und nicht so konfrontiert mit krassen Fragen, dann fällt einem das natürlich auch leichter. Aber genau, man sollte sich immer bewusst machen, dass man ja selbst etwas wert ist und sich deshalb gut darstellen, und dann klappt das hoffentlich auch. Wenn man dann in einem Job angekommen ist, eröffnet sich allerdings nochmal ein weitaus größeres Feld der Kommunikationsebenen. So kommuniziert man hier nicht nur auf verschiedenen Hierarchiestufen, also zum Beispiel mit dem Vorgesetzten, sondern auch mit gleichrangigen Kolleginnen und Kollegen in kleinen oder auch größeren Teams. Und wenn man Kundenkontakt hat, ist das noch eine weitere Kommunikationsebene. Und dann fährt man vielleicht auch noch auf Tagungen, Konferenzen, vielleicht sogar im Ausland, wo wiederum andere Kommunikationskompetenzen wichtig werden. Und für alle diese Ebenen gelten übergeordnete Kommunikationsregeln. Und dann hat eigentlich jede auch noch ihre eigene. Aber wir wollen hier so ein bisschen quasi beim groben Überblick bleiben, weil das sonst einfach zu weit führen würde. Wie Josi schon gesagt hat, wir könnten da eine ganz eigene Podcast-Reihe zu machen. Und Josi hat ja schon dargestellt, was Kinder und Jugendliche bereits in der Schule an kommunikativen Fähigkeiten erlernen sollen. Und diese Fähigkeiten benötigen wir Menschen natürlich über unser ganzes Leben hinweg. Und diese sind auch im Berufsleben essentiell. Hier spielen aber auch Kompetenzen wie die nonverbale Kommunikation, aktive Zuhören und das Feedback geben eine große Rolle. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Inhalt des Gesagten oft gar nicht so wichtig ist, sondern nur so zu 10 bis maximal 20% wahrgenommen wird, während die nonverbale Kommunikation, also wie etwas gesagt wird, eine viel größere Rolle einnimmt. Also Körpersprache, Mimik, Gestik und Bewegung gehören dazu. Aber auch die Tonlage des Gesprächspartners und die Art, wie er oder sie spricht, sind wichtig. Also laut oder leise, schnell oder langsam, wohlwollend oder aggressiv. All das nehmen wir wahr und bewerten das für uns. Das Institut für berufliche Bildung gibt ein paar Tipps, worauf man bei der Kommunikation achten kann. Zum Beispiel, wer deutlich und rhythmisch spricht, sendet klarere Botschaften, die auf aufmerksamere Zuhörer treffen. Eine feste Stimme sorgt für Überzeugungskraft, während eine leise Stimme auf Unsicherheit hindeutet. Die Variation von Sprachtempo, Tonhöhe und Lautstärke sorgt für Lebendigkeit und damit für Aufmerksamkeit bei den Zuhörern. Das ist vor allem wichtig bei längeren Vorträgen. Versucht mal, die Körpersprache eurer Kolleginnen und Kollegen oder Mitschülerinnen und Mitschüler wahrzunehmen und diese dann in eigenen Worten wiederzugeben. Zum Beispiel, ich nehme wahr, dass sie noch unsicher sind. Ich nehme wahr, dass sie aufgebracht sind. Das zeigt, dass ihr euer Gegenüber wahrnehmt und ihm Verständnis entgegenbringt. Und dies wiederum unterstützt ein erfolgreiches Gespräch. In die gleiche Richtung geht das aktive Zuhören. Das heißt, während wir zuhören, nehmen wir unser Gegenüber aktiv wahr und machen uns bewusst, wer die Person ist und in welchem Verhältnis wir zu ihr stehen. Beim aktiven Zuhören geben wir Rückmeldungen, zum Beispiel durch ein Lächeln, ein Nicken, das direkte Anschauen. Und anschließend geben wir das Wahrgenommene in unseren eigenen Worten wieder. Verstehe ich es richtig, das? Können Sie mir das und das noch einmal genauer erklären? Das zeigt dann, dass wir aufmerksam zugehört haben und auch, dass wir das Gesagte verstehen möchten. Dies wiederum zeigt dem Gegenüber Wertschätzung. Man ist an dem, was die Person zu sagen hat, interessiert. Und das sorgt sofort für ein gutes Kommunikationsklima. Ein weiterer Bestandteil für die erfolgreiche Kommunikation am Arbeitsplatz ist das Feedback geben. Normalerweise bekommt man von seinen Vorgesetzten Feedback, vielleicht zum Jahresende oder auch unterjährig zu bestimmten Prozessen. Dabei geht es um eine Rückmeldung, wie die eigene Arbeit wahrgenommen wird. Das ist vor allem auch für die eigene Selbstreflexion wichtig. Denn Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen doch öfter auseinander. Aber das Feedback geben muss nicht nur in die eine Richtung gehen, sondern kann und sollte eigentlich auch in die andere Richtung funktionieren. Denn auch Führungskräfte sollten wissen, wie bestimmte Entscheidungen und Verhaltensweisen bei den Angestellten wahrgenommen werden und wie dadurch auch Prozesse oder Arbeitsweisen angepasst oder verbessert werden könnten. Die Person, die das Feedback gibt, sollte vor allem konkret und konstruktiv sein. Man sollte Verallgemeinerungen vermeiden und Ich-Botschaften senden. Das haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Die Person, die das Feedback bekommt auf der anderen Seite, sollte reflektieren, welche Punkte sie von diesem Feedback annimmt und über welche sie vielleicht noch einmal weitergehender sprechen möchte, beziehungsweise vielleicht auch noch mal eine dritte Meinung einholen möchte, weil sie ein bestimmtes Feedback ungerechtfertigt findet. Man sollte aber nicht sofort in die Verteidigungshaltung gehen, sondern sachlich diese Punkte nochmal ansprechen. Und letztlich sollte man Feedback auch immer als Chance wahrnehmen, persönlich und auch fachlich zu wachsen. Denn gutes Feedback, wenn es konstruktiv ist, kann einem wirklich weiterhelfen, wenn man darüber reflektiert und erkennt, wo man vielleicht Fehler gemacht hat oder etwas nicht so gut gelaufen ist und das dann beim nächsten Mal besser macht.
Genau, und was auch immer für ein gutes Klima sorgt, während eines Feedback-Gesprächs, dass man nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt, sondern dass man erstmal auch mit etwas Positivem anfängt. Feedback kann ja auch etwas Positives sein, indem man sagt, ich fand das total toll, und gut, wie du das und das gemacht hast. Und dann so vielleicht auch erstmal das Gespräch positiv eröffnet und dann eben über Ich-Botschaften auch das konstruktivere, vielleicht natürlich auch etwas negativere Feedback dann vermittelt und dann aber auch wieder abschließt mit etwas Positivem. Genau, und das nennt man dann die sogenannte Sandwich-Regel, die wir auch häufig im Studienkompass in Workshops besprechen. Und von den Teilnehmenden weiß ich auch, dass das viele auch schon in der Schule gelernt haben. Vielleicht achtet ihr hier auch einfach mal drauf, wie das so im Alltag gelebt wird. Und wenn ihr das mal ganz bewusst ausprobiert, in der Schule oder im Studium oder mit Freunden, dann merkt ihr sicherlich schnell, dass dann wirklich dieses Gesprächsklima viel positiver und angenehmer für beide Seiten ist, als wenn man immer nur sagt, das war schlecht und das war schlecht.
Und im Großen und Ganzen geht es ja in der Kommunikation darum, dem Gesprächspartner oder den Gesprächspartnern sein Anliegen zu vermitteln und dabei mögliche Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen, beziehungsweise dann zielführend mit ihnen umzugehen. Das Betriebsklima, was du, Jose, ja auch schon angesprochen hast, das sollte stimmen. Und es stimmt vor allem dann, wenn es eine gute Kommunikationskultur gibt. Neben den vorhin genannten Ebenen und Tipps zur guten Kommunikation gibt es auch einige Handlungskonzepte, die einem helfen können, erfolgreich zu kommunizieren. Im Job, aber auch privat. Zwei möchten wir euch heute hier kurz vorstellen, und zwar einmal die gewaltfreie Kommunikation, abgekürzt auch GFK genannt, und die achtsame Kommunikation, aus dem Englischen Mindful Communication. Das Konzept der gewaltfreien Kommunikation wurde von Marshall B. Rosenberg entwickelt. Im Vordergrund steht nicht, andere Menschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine wertschätzende Beziehung zu entwickeln, die mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammenleben ermöglicht. Der wichtigste Aspekt für eine gelingende Kommunikation ist nach Rosenberg die Empathie. Er nimmt an, dass jeder Mensch gerne etwas für einen anderen Menschen tut, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel die Anfrage als Bitte formuliert ist und nicht als Forderung. Auch sollten objektive Beobachtungen und subjektive Bewertungen voneinander getrennt kommuniziert werden. Handlungen anderer können durchaus bewertet werden, aber mit Bezug auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse und nicht mit Bezug auf moralische Kategorien, von wegen, das war schlecht oder so. Rosenberg hat 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation ermittelt und diese sind Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Beobachtung bedeutet, eine konkrete Handlung oder auch Unterlassung zu beschreiben, ohne sie mit einer Bewertung oder Interpretation zu vermischen. Es geht hierbei darum, nicht zu bewerten, sondern die Bewertung von der Beobachtung zu trennen, sodass das Gegenüber Klarheit erhält, worauf man sich bezieht. Die Beobachtung löst ein Gefühl aus, das im Körper wahrnehmbar ist und mit mehreren oder einem Bedürfnis in Verbindung steht. Damit sind so Qualitäten gemeint wie zum Beispiel Sicherheit, Verständnis, Kontakt oder Sinn. Gefühle sind laut GfK eine Art Indikator bzw. Ausdruck dessen, ob ein Bedürfnis gerade erfüllt ist oder nicht. Für den einfühlsamen Kontakt sind Bedürfnisse sehr wichtig, da sie den Weg zu einer kreativen Lösung weisen, die für alle Beteiligten passt. Aus dem Bedürfnis geht schließlich eine Bitte um eine konkrete Handlung im Hier und Jetzt hervor. Um sie möglichst erfüllbar zu machen, lassen sich Bitten und Wünsche unterscheiden. Bitten beziehen sich auf Handlung im Jetzt. Wünsche dagegen sind vager, beziehen sich auf Zustände, sei respektvoll zum Beispiel, oder auf Ereignisse in der Zukunft. Erstere sind leichter zu erfüllen und deshalb haben sie auch mehr Chancen auf Erfolg. Rosenberg fasst diese Schritte der GfK in folgendem Satz zusammen. Wenn ich A sehe, dann fühle ich B. Weil ich C brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne D. Das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Aber Josi, vielleicht demonstrieren wir die GfK mal an einem Beispiel?
Ja, gerne. So spontan fällt mir ein Prozess oder eine Handlung, die sich ja bei uns häufig im Studienkompass ergibt, ist, dass es eine gewisse Deadline gibt. Also wir organisieren ein Workshop zum Beispiel und in dem Workshop sind wir häufig natürlich mit vielen einzelnen Menschen in Austausch. Wir haben unsere Teilnehmer, wir haben unsere Trainer, wir haben natürlich das Tagungshaus, wo alle Leute untergebracht sind und häufig gibt es eine gewisse Stornierungsfrist. Das heißt, wenn bis zu einem bestimmten Tag müssen wir alle Zimmer, die wir brauchen, angeben, beziehungsweise im Vorfeld buchen wir häufig mehr und möchten dann aber bis zu diesem Tag X quasi die überschüssigen Zimmer abbestellen, damit wir natürlich diese nicht bezahlen müssen, wenn sie dann am Ende eh leer bleiben. Und eine Aufgabe könnte sein, dass ich bis zu diesem bestimmten Tag von all unseren Teilnehmern und Trainer vermerken muss, wer denn eigentlich kommt und wer nicht kommt. Und Jule in dem Fall würde dann bei der Tagungsstätte anrufen und die überschüssigen Zimmer stornieren. Nun habe ich das vergessen, bis zu diesem Tag X zu vermerken. Und Jule ist jetzt sauer, weil jetzt weiß sie nicht, wie viele Zimmer sie stornieren soll. Und der Studienkompass muss diese Zimmer am Ende wahrscheinlich bezahlen. Und da kann natürlich dann heißen, dass der Chef vielleicht das merkt und dann sauer wird. Also könnte die Situation eben sein, dass ich es vergessen habe und somit ja etwas falsch gemacht habe. Und wenn es jetzt schlecht läuft, dann sagt Jule zu Josi Folgendes.
Ich würde vielleicht sowas sagen wie, Mann Josi, jetzt hast du schon wieder deine Arbeit nicht ordentlich gemacht und ich kann jetzt keine Zimmer mehr stornieren, weil wir nicht wissen, wer kommt und wer nicht kommt. Jetzt kriegen wir bestimmt Ärger vom Chef, wobei ich dafür gar nichts kann.
Genau, und vielleicht kennt ihr solche Formulierungen wie, jetzt hast du schon wieder oder immer machst du. Das sind natürlich Wörter und vor allem auch in der nonverbalen Sprache, also die Gestik und Mimik ist dann sehr aggressiv und man wird lauter. Jetzt fühle ich mich natürlich sehr stark angegriffen. Immer mache ich alles falsch, wo ich mir denke, ja, das stimmt ja gar nicht. Ich habe es halt vergessen, weil ich habe natürlich auch noch einen Haufen anderer Arbeit zu tun. Man hätte mich ja auch einfach mal fragen können, warum habe ich das nicht geschafft? Aber Jule geht gleich in die Konfrontation und natürlich neige ich dann zum Blockieren und auch bockig sein. Wenn Jule jetzt aber auf die gewaltfreie Kommunikation achtet, dann könnte das so lauten.
Genau, dann würde ich so an. Josi, ich habe gesehen, dass die Rückmeldungen noch nicht in die Tabelle eingetragen sind. Ich hatte angenommen, dass du dich darum kümmern wolltest. Jetzt fühle ich mich irgendwie ziemlich stark unter Druck gesetzt, weil wir hatten diese Deadline und ich wollte ja die Tagungsstätte anrufen, um die Zimmer zu stornieren. Kannst du mir sagen, ob du heute noch dafür Zeit hast und es schaffst, die Rückmeldungen einzutragen? Oder hast du vielleicht eine andere Idee, wie wir das Problem jetzt gemeinsam lösen können?
Genau, hier hat Jule natürlich, ist sie nicht gleich auf die Konfrontation losgegangen. Ihre Stimme war ruhig und verständnisvoll. Ich fühle mich mit Jule auf gleicher Augenhöhe. Und natürlich führt es dazu, dass ich gleich ein schlechtes Gewissen habe, Schuld empfinde und natürlich auch eine Einsicht. Und bin dann eher bereit, mit Jule zusammen das Problem zu lösen und natürlich auch mich dafür zu entschuldigen, dass ich es eben vergessen habe. Und natürlich, wie das Beispiel euch zeigt, das ist ein Beispiel, das könnte fast täglich bei uns vorkommen, ist es immer sehr wichtig, dass die Teilnehmenden uns dann quasi auch zeitnah zurückmelden, ob sie kommen können oder nicht.
Ja, das ist auch eine schöne Moral aus der Geschichte, Josi. Aber also ja, zusammenfassend kann man vielleicht nochmal jetzt auf die GfK angewendet sagen. Ich habe eben dann bei meiner Rückmeldung zu Josi, habe ich erstmal meine Beobachtung festgestellt, habe gesagt, wie ich mich dabei fühle und was ich eben brauche, um jetzt weiterarbeiten zu können. Und habe am Ende auch einen Wunsch geäußert. Also Josi, schaffst du es noch? Können wir es zusammen machen? Habe also auch ein Angebot quasi zur Konfliktlösung geboten. Und das sind die Grundregeln der gewaltfreien Kommunikation.
Ein anderes Kommunikationskonzept, was wir auch noch vorstellen möchten, ist die achtsame Kommunikation. Vielleicht habt ihr schon in unserer Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit und Stressmanagement gehört. Dann habt ihr schon eine Idee, worum es sich bei dem Thema Achtsamkeit handelt und welche Strategien man anwenden kann, um achtsamer mit sich und seiner Umwelt umzugehen. Wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt noch nachholen. Wie die Trainerin und Dozentin für Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und Stressbewältigung, Silke Kenner, schreibt, bedeutet achtsam zu kommunizieren, sich bewusst für eine offene, mitfühlende und zugleich klare Präsenz zu entscheiden. Das geht auch ein bisschen in die Richtung der empathischen Kommunikation, die Rosenberg beschreibt. Kenner sagt hier, indem wir uns unseres eigenen inneren Erlebens, unserer inneren Reaktion und Bedürfnisse bewusst werden, sind wir in der Lage, uns selbst und unsere Muster besser zu verstehen und unsere wahren Bedürfnisse authentisch zum Ausdruck zu bringen, indem wir gleichzeitig mit voller Anteilnahme und so unvoreingenommen wie möglich zuhören, schaffen wir die Verbindung, die notwendig ist, damit Kommunikation gelingen kann. Wenn wir uns also selbst gut kennen und einschätzen können, fällt es uns in manchen Situationen vielleicht auch einfacher zu erkennen, warum uns etwas ärgert oder frustriert und können dann einen Schritt zurückgehen und dem Gegenüber sachlich und wertschätzend erklären, wie es uns in dem Moment geht und warum das so ist. Doris Kirch vom Deutschen Zentrum für Achtsamkeit gibt Tipps, wie man achtsame Kommunikation im Arbeitsalltag anwenden kann. Wenn man zum Beispiel einen Konflikt oder Unmut in einer Situation wahrnimmt, dann schaukeln sich die Emotionen hoch Und diese sollte man versuchen, dann zu stoppen und kurz innezuhalten und sich einmal vergegenwärtigen, was gerade passiert. Quasi versuchen, von außen auf die Situation zu schauen. Ein weiterer Schritt ist die Selbsterforschung. Wie geht es mir gerade? Was macht diese Situation mit mir? Was denken, fühlen und empfinden wir? Wenn wir uns über uns selbst klar sind, können wir auch mehr Verständnis für die andere Person aufbringen. Wir sind nicht mehr so auf uns fokussiert, sondern können uns, wiederum mit Empathie, auch unserem Gesprächspartner zuwenden. So können wir erforschen, wieso reagiert das Gegenüber so verärgert? Was fühlt es gerade? Wir schauen das Verhalten des anderen vorurteilsfrei und unvoreingenommen an. Ihr merkt, beide Konzepte gehen in eine ähnliche Richtung. Es geht jeweils darum, sich selbst mit seinen Ängsten, Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen und diese dem anderen nicht vorwurfsvoll, sondern wertschätzend zu vermitteln. Zeitgleich sollten wir aktiv zuhören und zunächst das Gesagte verarbeiten, überlegen, was und wie gesagt wurde und erst dann reagieren. Vor allem in professionellen bzw. beruflichen Kontexten ist es notwendig, auf seine eigene verbale und nonverbale Kommunikation zu achten und diese zu reflektieren. Denn wir möchten ungern einen schlechten Eindruck vermitteln. Uns muss bewusst sein, dass wir privat anders kommunizieren und das auch dürfen, als in Schule, Studium, Ausbildung oder später dann der Job.
Ja, also wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Eindruck vermitteln über die vielen Ebenen der Kommunikation und wie man eben Konflikte vermeiden kann, indem man bewusster kommuniziert auf all diesen Ebenen. Wir packen natürlich wie immer auch in die Shownotes noch ein paar Links, wo ihr nochmal nachlesen könnt zu diesen Themen. Es gibt auch ein kleines Video, was man sich anschauen kann. Und ansonsten wünschen wir jetzt allen Schülerinnen und Schülern noch schöne Sommerferien. Und wir hören uns dann erholt nach dem Sommer wieder.
Genau. Ich sage auch auf Wiedersehen. Vielen Dank dir, Jule, für den tollen Podcast.
Danke dir auch.
Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.